Ich bete noch zum Anfang. Jesus, ich danke dir, dass du in unserer Mitte bist und ich danke dir, dass du gern zu uns sprichst. Ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ich möchte dich bitten, dass du uns verstehen lässt, dass du uns sagen willst, dass wir es aufnehmen und ausleben und weitergeben. Danke, dass du so gnädig und groß bist und uns liebst. Amen. Wir machen weiter in 1. Mose und heute geht es um Kapitel 11. Ich werde aber nicht das ganze Kapitel 11 machen, ich werde nur den ersten Teil machen, und zwar die Verse 1 bis 8. Da geht es um den Turmbau zu Babel und ich lese mal die ersten 9 Verse. Also 1. Mose 11, die ersten 9 Verse. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte, und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinai, und sie ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis in den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk, und sie sprechen alle eine Sprache, und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Ich denke, jeder kennt die Geschichte. Das ist eine ganz typische Kinderstundengeschichte. Olga hat sie bestimmt auch schon mal, oder? Noch nicht? Dann hast du jetzt. Ja, gell? Jeder kennt sie. Der Volkmar hat letzten Sonntag eine ganz berühmte Person angesprochen. Einen Rebellen schlechthin. Oder den Rebellen schlechthin. Wer weiß noch, wer das war? Außer am Friede. Und seinen Kindern. Nimrod, genau, danke. Und was heißt Nimrod? Ja, quasi Rebell. Und genau das war er. Und wir lesen, dass er quasi, wenn wir mal das Kapitel 10 gelesen haben, was man eigentlich gemacht hat, das letzte Mal, ne? Dann weiß man, dass er ein Volk angeführt hat, der Nimrod. Und dieses Volk hat sich im Osten, im Land Sinai, sie sind dorthin gekommen, sie sind dorthin gezogen und haben was beschlossen? Sie haben sich beschlossen, nicht weiter zu zerstreuen über die Erde. Was für einen Auftrag hatten sie aber von Gott bekommen? Welchen Auftrag hat Gott Noah und seinen Kindern gegeben? Und den ganzen Menschen, die danach noch kamen. Welchen Auftrag hatten sie? Die Erde zu bevölkern. Das heißt, sie sollten sich verteilen, die Erde, ja, sich verbreiten und somit überall auf der Erde sich verteilen. Und Nimrod, wie es sein Name schon sagt, war rebellisch und wollte nicht. Scheinbar hat ihnen das Land dort gefallen. Und sie wollten eine Stadt bauen. Und nicht nur eine Stadt, sondern einen Turm. Wie Nimrod schon ein Rebell war, kann es nicht anders sein, dass wie sein Volk, seine Leute auch rebellisch wurden. Sie haben angefangen, einen Turm zu bauen, wie wir gelesen haben. Mit welchem Hintergrund haben sie angefangen, diesen Turm zu bauen? Wir lesen mindestens einen Grund. Das ist der eine Grund, genau. Der sollte bis zum Himmel reichen, das ist dann schon mal das eine, aber sie wollten sich einen Namen machen. Das heißt so viel, sie wollten berühmt werden durch diesen Turm. Haben sie es geschafft oder nicht? Ja, sie haben es geschafft. Aber sie haben den Turm nicht gebaut, aber sie wollten sich einen Namen machen. Das heißt, sie wollten berühmt werden. Sie sind berühmt geworden. Wenn du heute selbst jeder Katholik kennt diese Geschichte und jeder kennt dieses Volk. Sie haben es geschafft, aber sie haben es nicht im positiven Sinne geschafft, wie sie es wollten, sondern sie haben es im negativen Sinne geschafft, sich einen Namen zu machen. So, den Turm haben sie nicht geschafft, Daniel, das ist richtig. Was war der Hauptgrund, weswegen sie diesen Turm, wie der Markus schon gesagt hat, bis in den Himmel bauen wollten? Was war so dieser Hauptgrund? Was wollten sie damit erreichen? Ja, sie wollten die Welt überblicken. Nicht unbedingt höher. Der soll bis in den Himmel reichen. Was wollten sie also? Sie wollten aus eigener Kraft in den Himmel kommen. Die Verbindung zu Gott war ja gekappt, war ja kaputt durch den ersten Sündenfall, durch den Sündenfall im Garten Eden. Also was machen sie? Vielleicht haben sie erkannt, in was für einem Zustand sie gelebt haben. In dem Zustand getrennt von Gott, geistlich tot. Was macht man? Die ganze Erde wurde ja quasi ausgelöscht zu Noahs Zeit mit der Sintflut. Eva wurde ein Retter versprochen und dieser Retter war immer noch nicht da, selbst nach der Sintflut nicht. Also, was macht man? Man versucht, Gott nachzuhelfen und selbst Hand anzulegen, oder? So könnte man es meinen. So hat es den Eindruck auf mich gemacht. Dann bauen wir uns einen Turm und gehen selbst in den Himmel hoch zu Gott. Vielleicht haben sie auch das Warten auf den Messias satt gehabt. Haben sich gedacht, jetzt legen wir Hand an und kommen selbst in den Himmel aus eigener Kraft. Und somit kam das große Ego wieder in ihnen hoch und der Mensch meinte, er ist es mal wieder. Mir kam dann so der Gedanke, sind wir Menschen nicht auch irgendwo Türmlebauer? Baue ich mir nicht irgendwo in meinen geistlichen eigenen Turm? Und wenn ich ihn baue, dann gibt es sicher nicht nur eine Art von Turm. Wenn wir in diese Welt hinausschauen, nicht nur in diese Welt, sondern auch unter Christen auch, dann gibt es verschiedene Arten von Türmen. Nicht alle sind rund, nicht alle sind eckig, nicht alle sind oval. Was könnten das für Türme sein, die wir da bauen, die Menschen sich bauen? Christoph?
Selber versuche, Gott zu gefallen, statt dass ich anerkenne, dass ich ganz seine Gnade brauche.
Das geht genau richtig. Man versucht selber, aus eigener Kraft dahin zu kommen. Aber das müssen wir ja gar nicht, weil Jesus alles für uns getan hat. Da hast du schon recht, Christoph. Was ich aber gemeint habe, sind vielleicht die Türme, die wir uns selber bauen, um in den Himmel zu kommen. Bei den einen ist es der Turm der Gerechtigkeit, der Selbstgerechtigkeit. Von guten Werken, der Turm der guten Werke, vielleicht der Turm der Spenden, ich spende viel, also komme ich in den Himmel. Oder man ist selbst überzeugt, dass man gut genug ist. Oder der Turm des allsonntaglichen Kirchengangs, das ist auch ein Turm, den man sich baut, oder manche Leute. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, und es steht fest, keiner wird mit seinem eigenen Türmchen in den Himmel kommen. Es gibt nur einen Weg in den Himmel und das ist Jesus Christus. Kein Mensch wird aus eigener Kraft und aus eigenen Werten gerettet werden. Was war ganz typisch damals oder was war damals einheitlich auf der Welt? Auf der ganzen Welt, bei allen Menschen, was war einheitlich? Die Sprache, richtig. Und das war ein Grund, warum sie so super zusammenarbeiten konnten, weil jeder hat den anderen verstanden. Deutschland ist ganz schlimm. Deutschland hat schon fast jedes Dorf seinen eigenen Dialekt. Ich weiß, beim Alvin tun sich schon viele schwer, ihn zu verstehen. Besonders, wenn Besuch kommt.
Integration.
Ja. Also das Problem, Alvin, hätten wir damals nicht gehabt. Ne? Nee, das heißt, selbst Leute von weiter weg konnten auch etwas zum Turm beisteuern. Und so konnte der Turm wachsen, Stück für Stück. Und sie sahen sich ihrem Ziel immer näher. Und was macht Gott? Ja, er verwirrt diese Sprachen. Jeder hat eine eigene Sprache gekriegt. Und was war dann? Dann konnten sie den Turm nicht mehr bauen. Folg mal, wenn ich dir auf Russisch sage, bring mir die Kelle, was machst du? Guckst mich nur blöd an, oder? Genau. Oder der Alvin sagt zum Ossi, in seinem Allgäuer Dialekt, dass er, was weiß ich, die Schubkarre holen soll, der wird dann auch noch blöd anschauen. Ne? Auf jeden Fall haben sie sich nicht mehr verstanden. Und was ist zwangsläufig passiert? Baustellenabbruch, weil sie sich nicht mehr verstanden haben. Was ist also wieder passiert in der Menschengeschichte? Es gab wieder eine Trennung. Spannung gab es sicherlich auch, weil der eine sich aufgeregt hat. Was macht der plötzlich für komische Geräusche, der Kerl? Der soll doch einfach nur mithelfen. Nein, sie haben sich nicht mehr verstanden und es gab wieder eine große Trennung. Und wenn wir an eine große Trennung denken, was war davor die größte und schlimmste Trennung davor? Genau. Und es kam irgendwie so in den Sinn, es ist quasi wie der zweite große Sündenfall, oder? Es ist wie eine Parallele wieder. Wir haben wieder einen Ungehorsam und wir haben wieder eine Trennung. Die erste Trennung, der erste Ungehorsam, wie der zweite, waren gegen Gott. Aber die erste Trennung war zwischen Gott und dem Menschen, zwischen Gott, Adam und Eva. Und in diesem Fall, ich nenne es mal den zweiten großen Sündenfall, ist es die Trennung dann zwischen den Menschen. Und wieder mussten die Menschen sich trennen, diesmal sogar voneinander. Das erste Mal von Gott und diesmal voneinander. Und sie haben sich in die ganze Welt verteilt. Die Menschen haben sich wieder verloren und beschämt gefühlt. Mit Sicherheit. Aber was wird dadurch klar, dass die Menschen sich wieder über die ganze Welt verteilt haben? Was können wir daraus lernen oder welchen Schluss können wir daraus ziehen?
Gott kommt zu seinem Ziel.
Danke. Gott kommt an sein Ziel. Und das können wir uns ganz klar merken. Gott kommt an sein Ziel, ob mit, ob ohne uns. Kein Mensch ist so wichtig, dass Gott ohne ihn nicht an sein Ziel kommt. Und kein Mensch ist groß genug, dass er Gott daran hindern könnte, sein Ziel zu erreichen. Gott kommt an sein Ziel mit und ohne uns oder ohne uns. Und mir ist aufgefallen, er kommt an sein Ziel auf ganz kreative Art und Weise. Ich habe mir noch mal ein paar Beispiele aus der Bibel rausgeholt, 3 Stück, wo es für den Menschen quasi zu Ende war, wo der Mensch gedacht hat, so, jetzt sind wir am Ende, jetzt ist alles vorbei, jetzt kommt selbst Gottes Plan nicht mehr zustande. Jetzt ist alles rum, aber Gott ist dennoch an sein Ziel gekommen. Und ich habe jetzt die 3 Beispiele. Das erste Beispiel ist das Volk Israel am Roten Meer. Sie standen in der Sackgasse. Vor ihnen das Rote Meer, hinter ihnen der Pharao mit den Soldaten. Was haben sie gemacht? Haben sie zu Gott geschrien? Nein, sie haben Mose angeschrien, warum er sie rausgeholt hat. Sie wollten doch gar nicht weg von Ägypten. Sie wollten nicht in der Wüste sterben. Haben sie auf Gott geschaut? Haben sie gesucht, was Gottes Plan ist? Nein, haben sie nicht. Sie haben wieder nur gemurrt und geschrien. Und was tut Gott? Schlägt er drein, weil sie so ungehorsam sind? Nein. Gott offenbart ihnen in ihrer Schwachheit, wie groß und mächtig er ist. Was macht er also? Jeder, der in der Kinderstunde war, weiß es. Erstmal hat er den Pharao gestoppt. Mit was? Friede, du weißt es.
Eine dunkle Wolke.
Danke. Friedes Papa weiß es auch. Mit der Wolke. Er hat den Pharao quasi vernebelt. Beim Pharao war es auf der einen Seite der Wolke Nacht. Wie in ihren Herzen war es Nacht, es war dunkel. Sie wussten gar nicht, wo sie sind und sie konnten nicht weiter. Sie konnten Israel nicht angreifen. Wie war es auf der anderen Seite der Wolke? Auf der anderen Seite hat Gott ihnen geleuchtet. Er hat ihnen den Weg gezeigt. Er hat ihnen quasi Licht gemacht und nicht nur Licht gemacht, er hat ihnen den Weg freigemacht. Er hat das Meer geteilt. Und sie konnten drüber ziehen. Jetzt ist das Volk Israel durchgezogen Jetzt hat Gott gesagt, jetzt mache ich zu und fertig. Ägypter, Ägypter, ihr bleibt da drüben, oder? Was ist passiert? Nein. Gott hat nicht nur Israel von seinen Feinden getrennt, Gott hat noch einen obendrauf gesetzt. Er hat die Feinde Israels vernichtet. Er hat sie ihnen hinterher springen lassen, dann haben die Israeliten vielleicht wieder Angst gekriegt. Aber was hat er dann im letzten Moment gemacht? Er hat das Meer wieder geschlossen. Und er hat sein Volk nicht nur sicher rübergebracht, sondern er hat alle ihre Feinde auf Nimmerwiedersehen vernichtet. Hätte das irgendeiner der Israeliten gedacht, dass sowas gleich passiert, als er die Ägypter anmarschieren sehen hat? Ganz sicher nicht. Sie waren am Ende. Und es hätte sich keiner rühmen können, dass er jetzt noch einen Plan hat. Aber es hatte einer noch einen Plan. Und der ging auf. Und zwar ganz sicher, es war Gottes Plan. Und seine Pläne sind so viel erhabener und größer als unsere. Und er kommt sicher ans Ziel. Ein weiteres Beispiel, gehen wir ein bisschen weiter in der Geschichte, dann kommen wir zu Jonathan. Jonathan und seinem Waffenträger. Wo sah es da aussichtslos aus? Weiß das jemand? Auch wieder Kinderstunde. Ich gebe euch noch einen Tipp, der Posten der Philister. Was war ganz problematisch zu der Zeit in Israel? Wie viele Waffen gab es? Nein, es gab zwei Schwerter. Eins hatte Saul und eins Jonathan. So, und was macht Jonathan? Er schnappt sich seinen Waffenträger. Der hatte zu der Zeit nicht mehr viel zu tragen, aber den hat er sich dennoch geschnappt. Und was machen sie dann? Eine Bergtour, danke. Fast. Sie gehen erstmal zum Berg. Und dann, was sagt Jonathan zu seinem Waffenträger? Er stellt eine Bedingung an Gott quasi, an der er erkennen kann, dass Gott an ihrer Seite ist und dass er ihnen helfen wird. Also, nochmal zurück. Das heißt, Israel war quasi ohne Waffen, aber die Philister sind angerückt und haben sie belagert. Die waren bis an die Zähne bewaffnet und Israel hatte keine Waffen. So, und jetzt geht dieser Jonathan, der Sohn von Saul, mit seinem Waffenträger zu diesem Posten der Philister und macht was? Sagt, sie wollen sie angreifen in dem Sinne, aber die Bedingung, an der sie erkennen, dass Gott mit ihnen ist, ist die, der Posten war oben auf dem Hang, und sie waren unten. Und die Bedingung war, die Philister sollen sie hochrufen. Nicht die Bedingung war, wie jeder normale Mensch sagen würde, die sollen runterkommen und wir greifen sie an. Ist doch eigentlich totaler Selbstmord, oder? Hirnrissig, würde man sagen, oder? Was hat Jonathan sich da gedacht? Wie vermessen ist er eigentlich, oder? So denkt der Mensch. Warum konnte Jonathan sagen, also so eine menschlich gesehene, hirnrissige Anforderung stellen. Warum konnte er das machen? Nicht, weil er stark war. Jonathan war kein Held in dem Sinne. Er war schon ein Held danach, aber er war kein Superman. Warum konnte er das sagen? Warum konnte er diese Bedingung stellen? Genau, danke. Er wusste, wer an seiner Seite ist. Und er wusste, wer den Kampf kämpfen wird. Es war Gott. Vielleicht hat er an Gideon gedacht. Und vielleicht, und ich bin mir ziemlich sicher, dass er kapiert hat, dass Gott in den Schwachen mächtig ist. Denn er sagt es ja dann auch. Gott vermag es. Er hat diesen Kampf nicht von sich gestartet, sondern er hat Gott machen lassen. So, jetzt der nächste menschlich gesehene Hirnriss. Die müssen den Berg hoch. Wie kommt man einen Berg hoch? Damals gab es keine Seilbahn, es gab keinen Sessellift, es gab keinen Fahrstuhl. Also auf allen Vieren hoch. So, und wie ist man, wenn man den Berg hochgeklettert ist? Ist man schön frisch und erholt? Nein, man ist fertig. So, jetzt hatten die noch ein Schwert, vielleicht hatte der noch seine Rüstung an. Die er noch übrig hatte und sein Waffenträger auch. Jetzt hatten sie ein bisschen was an sich gehabt, sind da hochgeklettert, waren fix und alle. Und jetzt wollen sie kämpfen, oder? Eigentlich menschlich total hirnrissig, oder? Aber Gott hat gekämpft. So, jetzt haben sie angegriffen und die Philister haben Panik gekriegt. Und diese Panik kam nicht von ungefähr, sondern die hat Gott in sie gewirkt. Und so haben die ganzen Philister Panik gekriegt und haben Reis ausgenommen. Und so hat Gott diese Schlacht durch quasi zwei Hansel gewonnen. Gott hat diese Schlacht gekämpft und das wusste Jonathan, dass Gott diese Schlacht kämpft. Er war nur das Werkzeug dazu. Er war quasi der Schraubenschlüssel. Und Gott war der Mechaniker. Gott hat den Sieg geschenkt. Menschlich gesehen hat Israel total verloren gehabt. War hoffnungslos. Unmöglich. Auch die Situation am Hang war unmöglich. Aber mit Gott ist alles möglich. Und Gott kommt an sein Ziel. Und das letzte und finale Beispiel, das ich nennen will, sind die Jünger. Die Jünger bei der Kreuzigung oder nach der Kreuzigung auch eine Zeit lang. Was ist geschehen? Die Jünger sind mit Jesus gegangen, sie waren überzeugt, dass Jesus der Messias ist und sie hatten auch recht. Aber jetzt wird er gefangen genommen. Sie kriegen alle Panik, kriegen Angst und hauen ab. Jetzt wird Jesus gefangen genommen, er wird verhört. Von Pilatus wird er geiseln gelassen. Und zum scheinbaren Schluss wird er wie ein Verbrecher gekreuzigt und dann in ein Grab gelegt und ein Stein, ein versiegelter Stein, schien das Ende zu besiegeln. Für die Jünger war hier alles zu Ende. Sie haben doch gedacht, wenn wir die Emmaus-Jünger lesen, wir haben gedacht, er rettet uns und jetzt ist alles aus. War alles aus, als Jesus im Grab lag? Nein, da hat erst alles angefangen. Für die Jünger sah es aus, als wäre es verloren, alles vorbei und als sei die Hoffnung am Kreuz gestorben. Was ist am Kreuz wirklich gestorben? Am Kreuz ist nicht die Hoffnung gestorben, am Kreuz ist ihre Sünde gestorben. Und 3 Tage später ist die wahre Hoffnung wieder auferstanden. Da hat erst alles wieder angefangen. Menschlich gesehen war alles vorbei. Bis vor der Auferstehung. Bei Gott hat es erst angefangen. Und so können wir auch daraus lernen, dass Gott erst richtig durchstartet, wenn wir am Ende sind. Und wir lernen, dass Gott wirklich immer ans Ziel kommt. Das hat einen ganz einfachen Grund, warum Gott immer erst dann anfängt, wenn wir am Ende sind. Das hat nicht den Grund, weil er uns ärgern will. Er will uns nicht ärgern. Er will uns nicht piesacken wie irgendwelche Kinder, die einander ärgern und dann am Ende doch noch wieder gut sind. Nein, es hat einen Grund. Und der Grund ist der, solange wir noch meinen, wir können es schaffen, schreiben wir uns die Ehre zu. Aber alle Ehre gehört Gott. Und er lässt uns so lange laufen, bis wir kapieren, dass wir am Ende sind und das, was danach wieder gut wird, nicht auf unseren Mist gewachsen ist, sondern dass es Gott ist, der es geschenkt hat. Dass es Gott ist, der allmächtig ist und unsere Probleme löst und der uns helfen will. Der unser liebender Vater ist und uns allen auch hilft. Wenn ich an meinen Jungs sehe, wenn die mal wieder was machen und ich sehe schon, das geht garantiert in die Hose, dann springe ich auch nicht immer, ich mache es trotzdem manchmal, weil ich einfach keinen Bock habe auf das Geschrei danach. Manchmal lasse ich sie einfach gehen. Und dann fängt das Geschrei an und dann sage ich, siehste, habe ich dir doch gesagt. Und dann gehe ich hin und biege es wieder gerade mit ihnen. Und dann hat er verstanden, dass ich es eigentlich gut mit ihnen gemeint habe. Also dann kapieren sie es, dass ich es gut mit ihnen gemeint habe. Und genauso ist es auch bei uns. Solange wir uns etwas zuschreiben können, lässt Gott uns. Und wenn wir dann am Ende sind, dann hilft er uns. Und dann können wir ihm alle Ehre geben. Wir können aber auch noch etwas aus der Geschichte lernen. Wenn wir uns erinnern, dieses Volk hat den Turm gebaut, um selbst in den Himmel zu kommen, um sich alle Ehre zuzuschreiben. Sie haben sich wieder vollkommen an Gott versündigt. Wie hat Gott reagiert auf diese Sünde? Hat er mit einer Seuche dreingeschlagen? Wie wir Menschen manchmal neigen, über andere zu urteilen und sie zu verwünschen und Sonstiges und ihnen am liebsten eine draufhauen würden, hat Gott Feuer vom Himmel geschickt, weil sie so böse waren? Nein. Hier wird wieder dieser liebende Vater, gibt er sich wieder zu erkennen als liebender Vater Gott. Er hat quasi mehr geduldig und liebevoll reagiert auf diese Bosheit, anstelle dreinzuschlagen. Und wie nennt man das? Es ist Barmherzigkeit und auch aus Gnade. Aus Gnade vernichtet Gott diese Menschen nicht. Was macht er stattdessen? Es ist eine Strafe, die dann kommt. Aber es ist eine weitaus tragbare Strafe. Er verwirrt in Anführungsstrichen nur ihre Sprachen, damit sie aufhören müssen zu sündigen. Sie können nicht anders. Und nachdem sie sich alle wieder nicht verständigen konnten, was hatten sie automatisch? Zeit zum Nachdenken. Und sie haben garantiert gewusst, woher diese Verwirrung kommt. Das haben sie ganz sicher gewusst. Und somit haben sie wieder eine Chance bekommen, umzukehren. Gott ist gnädig und gibt ihnen wieder eine Chance. Er haut nicht rein. Er ist der liebende Vater, der wieder eine Chance gibt. Er war nicht böse in dem Sinne, dass er sie vernichten wollte. Er war nicht böswillig. Er hat ihnen eine Chance gegeben, sich wieder zu besinnen. Und Gott ist gnädig bis zum Schluss. Aber hier auf dieser Erde wird es einen Schluss geben. Entweder bis der Mensch stirbt oder das Gericht kommt. Aber was passiert dann nach diesem Schluss? Es geht dann weiter. Es ist nicht Schluss, aus und vorbei wie beim Hinduismus. Dieses selige Verpuffen ins Nix. Es geht weiter, dann gibt es einen gerechten Lohn. Und ein Lohn muss nicht immer gut ausgehen. Für die einen, die Jesus angenommen haben, wird es einen wunderbaren Lohn geben. Da wird es wunderschön sein. Ich sage es immer wieder sehr gerne. Ich habe es damals nicht kapiert, als ich das mit dem Glauben noch nicht so ganz kapiert habe. Ich bin ja in der christlichen Familie aufgewachsen. Ich wusste, was kommt und was passieren wird. Aber ich habe nicht kapiert, was es im Jenseits sein wird, wie es dort sein wird. Und deswegen hatte ich fast schon Angst, weil ich Angst hatte, etwas zu verpassen, wenn ich daran gedacht habe, dass Jesus wiederkommt. Jugendlicher als Kind hat man da fast Angst davor, solange man es nicht verstanden hat. Bis ich diesen einen Vers gelesen habe, in dem drin steht: Es wird so schön sein, dass du an das hier gar nicht mehr denken wirst. Es wird so schön da drüben sein, dass du dich an dieses hier alles gar nicht erinnern kannst. Und das gibt mir immer wieder Kraft und Mut und Freude. Also nochmal zurück zum Schluss. Es wird einen gerechten Lohn geben. Für die einen einen guten, für die einen ein böses Erwachen. Aber jeder wird den gerechten Lohn empfangen. Ich fasse nochmal kurz zusammen, was wir aus diesem Text lernen können oder was ich aus diesem Text lernen konnte. Erstens, kein Mensch kann aus eigener Kraft in den Himmel kommen. Wir kommen allein nur aus Gnade durch den Glauben in den Himmel. Der Theo sagt das immer so schön, den haben wir es beigebracht. Theo, wie kommst du in den Himmel? Nur aus Glauben, dass Jesus für meine Sünden am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist. Ich liebe das, wenn der das sagt. Der zögert nicht mal eine Sekunde, wenn ich ihm sage, Theo, wie komme ich in den Himmel? Und dann schießt es raus wie aus der Pistole. Die Kinderstunden, Leute, ihr könnt es ihn mal fragen. Ich liebe diesen Satz bei ihm. Kein Mensch kommt aus eigener Kraft in den Himmel. Nur durch Gnade, durch Glauben. Nur aus Gnade, durch Glauben. Nummer zwei, was wir lernen können, Gott kommt immer an sein Ziel, ob mit, ob ohne uns. Er kommt an sein Ziel. Kein Mensch ist so wichtig, dass Gott ohne ihn ans Ziel kommt und kein Mensch ist so mächtig, dass er ihn daran hindern könnte. Und keine andere Gewalt, auch der Teufel nicht. Und das kann uns auch Mut geben. Wenn man in die Nachrichten schaut, was gerade alles abgeht, dann könnte man echt verzweifeln. Wenn ich sehe, wie die Schulen sich entwickeln, was die den Kindern beibringen, dann könnte ich es heulen anfangen. Da frage ich mich manchmal fast, wozu habe ich Kinder in die Welt gesetzt? Aber da habe ich dann auch mal mit Friede und Angie geredet. Und das hat mir echt Mut gegeben. Sie haben mir dann klargemacht, und der Friede sagt es auch immer wieder, auch hier in den Predigten, egal wie böse es ist, es muss alles an Gott vorbeikommen. Und das Böse kann sich nicht austoben. Wenn Gott sagt, hier ist Schluss, dann ist da Schluss. Alles muss an Gott vorbei. Nichts wird passieren, was Gott nicht zulässt. Klar leiden dann auch manchmal die Unschuldigen oder oft leiden die Unschuldigen. Aber wie ich schon gesagt habe, Gott kommt an sein Ziel und Gott ist gnädig und jeder hat die Chance und jeder darf zu Gott kommen. Und dann erwartet uns der gerechte Lohn. Was wir noch daraus lernen können, den letzten Punkt. Punkt 3, wenn wir am Ende sind, wenn wir meinen, jetzt geht gar nichts mehr, dann können wir wissen, jetzt fängt Gott erst richtig an. Wir müssen ihm aber vertrauen und wir müssen ihn machen lassen. Wenn ich trotzdem noch weiter versuche, mein Ding zu drehen, dann wird Gott mich weiterlaufen lassen. Erst wenn ich ganz am Ende bin, dann macht er, wenn ich ihn drum bitte. Und der letzte Punkt, Gott ist gnädig, auch zu den Menschen, die seine Feinde sind. Der Herr lässt es regnen über Guten und Bösen. Und jeder hat die Chance, zu ihm zu kommen. Aber irgendwann ist ein Ende erreicht. Und dann gibt es das gerechte Urteil. Aber jeder darf zu Gott kommen. Jeder darf sich für Gott entscheiden. Und Gott will, dass alle gerettet werden. Er liebt die Menschen. Und warum weiß ich, dass Gott will, dass alle gerettet werden? Woran? Es ist eigentlich total einfach, wenn ich mir mal ein bisschen Zeit nehme und Gedanken darüber mache. An was erkenne ich ganz einfach, dass Gott will, dass alle gerettet werden? Alle. Ganz einfach, weil Gott alles gegeben hat. Er hat sein Liebstes, sein Wertvollstes gegeben, seinen Sohn Jesus Christus. Das war sein Alles. Er hat sein Alles für alle gegeben, für alle. Und deswegen kann ich auch ganz einfach erkennen, Gott will, dass alle gerettet werden, weil er sein Alles gegeben hat. Und wie der Friede es vorhin schon gesagt hat, Jesu Liebe ist so groß zu uns, dass er am Kreuz geblieben ist. Meint ihr, diese drei popligen Nägel hätten ihn gehalten? Meint ihr, diese drei Stückchen Eisen hätten einen Gott davon abgehalten, vom Kreuz herabzusteigen, während die ihn da unten so verlästern und provozieren und ärgern und niedermachen? Meint ihr, die hätten ihn gehalten? Aber ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht hätten diese drei Nägel gehalten. Was hat ihn am Kreuz gehalten? Die Liebe hat ihn am Kreuz gehalten. Jeder darf kommen und jeder darf in den Himmel kommen. Aber entscheiden muss sich jeder selbst. Damit bin ich am Ende und mit den Gedanken lasse ich euch in die Woche.